Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verhört. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In der heutigen Folge spreche ich mit Gunnar Tetzlaff. Gunnar begleitet seit mehr als 15 Jahren angehende Steuerberaterinnen und Steuerberater auf ihrem Weg durchs Examen. Oberflächlich geht es dabei in der heutigen Folge um das Bestehen des Steuerberaterexamens. Wenn ihr die Folge aber gleich hört, dann werdet ihr merken, dass es um viel, viel, viel mehr geht. Wir sprechen nämlich darüber, warum viele Kandidatinnen und Kandidaten gar nicht am Fachwissen scheitern, sondern am eigenen Perfektionismus. Weshalb Social Media den Druck zusätzlich verstärken kann und warum Pausen kein Luxus, sondern eine absolute Voraussetzung für den Erfolg sind. Freut euch auf ein Gespräch, das allen Mut machen soll, die sich gerade auf das Steuerberaterexamen vorbereiten und eigentlich auch insgesamt jedem, der in irgendeiner Form unter Leistungsdruck steht. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß in der heutigen Folge mit Gunnar Tetzlaff.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Und dann freue ich mich total, Gunnar, dass wir heute sprechen können und über dich ein bisschen sprechen. Da gucken wir gleich erstmal drauf und dann aber über ein Thema, mit dem ich mich in Verhört hier noch nie beschäftigt habe. Ein Thema, das aber für die meisten, die in der Steuerberatungsbranche aktiv sind, irgendwann relevant wird. Und zwar geht es ums Thema Steuerberaterprüfung und vor allem den Weg dahin. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen erstmal.
Vielen Dank, Florian. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein. Ja, das Steuerberaterexamen, da kommen wohl sehr die meisten vermutlich, die in der Steuerwelt unterwegs sind, in irgendeiner Form früher oder später mit in Berührung. Daher spielt das schon eine relativ große Rolle, habe ich den Eindruck.
Naja, zumindest ja mit der Frage, also nehmen wir mal so den Fall, du hast eine Ausbildung gemacht, dann hast du irgendwann die Berufserfahrung und irgendwann bist du ja zumindest mal mit der Frage konfrontiert. Genauso, wenn du studierst oder egal welchen Weg du da reinwählst, ob du beim Finanzamt vorher warst, irgendwann liegt diese Frage ja auf dem Tisch, oder?
Ja, das ist einfach so, weil der Titel öffnet doch sehr viele Möglichkeiten dann an der Stelle und deshalb ist das schon, wenn man sich dann über einen bestimmten Punkt hinaus entwickeln will, ist es in den meisten Fällen dann schon wichtig, dass man das Examen dann hat.
Erinnerst du dich noch an dein eigenes Examen?
Ja, daran erinnere ich mich noch. Das ist jetzt schon ein paar Tage her. Das war tatsächlich 2010/11 war mein Jahrgang. Sagen wir es so, wir hatten auch so einen Jahrgang. Wie sagte der in der Kammer damals bei der Bestellung, in diesem Jahr können Sie besonders stolz darauf sein, bestanden zu haben. So gut lief das da in der schriftlichen Prüfung. Das war auch ein besonders schöner Jahrgang. Insofern, also das schriftliche Examen muss ich auch nicht normal haben. Also ich würde lieber dreimal das mündliche normal machen, als einmal das schriftliche.
Erinnerst du dich noch an die Durchfall? Du legst ja gerade schon quasi auf den Tisch, dass die Durchfallquote bei euch extrem hoch war in dem Jahr. Und die ist ja immer, finde ich, wenn man das jetzt so, ja, gut, ich habe jetzt Erziehungswissenschaft studiert, ich habe Pädagogik studiert, da ist jetzt die Durchfallquote ehrlicherweise nicht so wahnsinnig hoch. Und die ist ja beim Steuerberaterexamen schon immer erstaunlich hoch, so wenn du das mit anderen Sachen vergleichst. Weißt du noch, wie es bei euch war damals?
Nicht mehr ganz genau, aber es ging wohl so an die 60% ran,
wow.
die Durchfallquote. Also das war da schon in der Nähe. Also das war eindeutig eins der schlechteren Jahre.
Ist es so, dass man schon dann jetzt auch sagen kann, 2011 oder 2010, 2011, die Prüfung war irgendwie deutlich schwerer oder ist es doch eher auf die Vorbereitung zurückzuführen? Hast du da ein Gefühl für?
Das ist immer schwer zu sagen. Also die Jahre untereinander lassen sich immer kaum vergleichen, weil da kommen immer verschiedene Faktoren mit rein. Bei uns war es so, dass der erste Prüfungstag deutlich überfrachtet war. Also der ist oft überfrachtet, aber in dem Jahr war es so, dass am zweiten Tag morgens der Kammervertreter, der die Prüfungsaufsicht hatte, am zweiten Tag der Klausur sagte, ja, bei der Klausur gestern hätte er auch problemlos eine 4,0 schreiben können in 9 Stunden. Die Sache war die, er hat das gut gemeint, weil er wollte uns damit rüberbringen, dass sie gesehen haben, dass es da ein Problem gab. Aber natürlich in dem Moment, wo man gedanklich schon auf den zweiten Tag fixiert ist, hilft einem eine Aussage zum ersten Tag in dem Moment nicht so wirklich. Deshalb, das verunsichert die Leute dann so ein bisschen. Die Klausur ist auch hochgesetzt worden wohl, nach dem, was ich gehört habe, hochkorrigiert worden, weil ansonsten wäre das sehr schlecht ausgefallen. Also ansonsten hätte ich mir auch meine Note an dem Tag nicht erklären können, weil ich habe nur 2/3 geschafft von der ganzen Klausur überhaupt.
Ja, ist spannend, weil ich kann diesen Impuls, den Leuten da irgendwie was Gutes mit auf den Weg zu geben, total nachvollziehen. Also das ist ja, der meint es total gut, und zeitgleich verstehe ich deinen Punkt auch zu 100%, weil du sitzt da, bist wahrscheinlich eh schon hochgradig angespannt, wie schon am ersten Tag. Es wird nur minimal besser sein. Und jetzt sagt jemand, von dem du ja gerade annimmst, der ist fit, der hat Erfahrung, der sitzt in der Kammer, der hat das vor Jahren auch gemacht. Der sagt schon, auch ich hätte Probleme gehabt. Und er formuliert es natürlich sehr positiv, aber sagt dir genau das war richtig schwer gestern.
Ja.
Und dann ist es schwierig, glaube ich, loszulassen und zu sagen, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen.
Ja, dann ist halt das Problem, dass man dann die Schwierigkeit hat, sich dann zu fokussieren auf die Klausur, auf die es in dem Moment ankommt.
Vielleicht springen wir nochmal einen Schritt sogar weiter zurück, Gunnar, weil auch du warst ja irgendwann mit der Frage konfrontiert, über die wir gerade schon gesprochen haben. Mache ich das Examen oder mache ich es nicht? Wie bist du überhaupt in der Steuerbranche gelandet, dass du irgendwann zu dieser Frage kamst?
Also das war Zufall, muss ich ganz klar sagen. Also bis zum Abitur habe ich über Steuerrecht überhaupt nicht nachgedacht, in keiner Form.
Wie die meisten wahrscheinlich, ja.
Ich habe auch über Recht an sich nicht nachgedacht, weil meine Schwester hat damals Jura studiert und ich hatte mir das angeguckt und das war nicht so mein Fall, muss ich sagen. Und in die Richtung wollte ich nicht gehen. Die Sache war die, ich wusste aber nicht so richtig, in welche Richtung ich wollte. Also Steuerberater war überhaupt kein Thema. Und dann hatte ich überlegt, was ich studiere, ein paar Sachen, die mich interessiert haben. Da gab es jetzt nicht so richtig viele Aussichten, dann anschließend damit auch irgendwas arbeiten zu können. Und dann war die Überlegung, ob ich den klassischen Verlegenheitsstudiengang BWL mache. Und dann hatte ein Bekannter meine Eltern vorgeschlagen, ja, ob ich nicht mal ins Finanzamt will. Und da das Studium nur 3 Jahre ging und bezahlt wurde, dachte ich mir, okay, falls es nicht sein sollte, kann ich ja anschließend immer noch schauen, ob ich was anderes mache. Das ist dann ja nicht das Problem. Und dadurch bin ich dann im Finanzamt gelandet. Das hat mich dann in die Steuerwelt gebracht, obwohl ich dann relativ schnell mir klar war, dass ich nicht im Finanzamt bleiben will. Und tatsächlich wollte ich dann eigentlich auch nicht Steuerberater werden, sondern Wirtschaftsprüfer. Deshalb habe ich dann anschließend noch in Bielefeld Wirtschaftsrecht studiert mit Schwerpunkt Steuern und Wirtschaftsprüfung. Und da hat mich dann aber ein Praktikum in der Wirtschaftsprüfung davon überzeugt, dass Steuern doch das Bessere für mich ist.
Also eigentlich kann man fast ein bisschen sagen, du hast alles getan, um da nicht zu landen, um da am Ende zu landen.
Sozusagen. Also ich habe definitiv nicht zu den Leuten gehört, die mit 12 schon gesagt haben, ich will mal Steuerberater werden. Darüber habe ich nie nachgedacht. Also das hat sich dann erst ergeben, als ich dann den Weg eingeschlagen habe und mir dann klar war, okay, ich gehe in den steuerrechtlichen Bereich und ich gehe zu PwC in die Steuerabteilung. Da war dann für mich auch klar, dass ich das Steuerberaterexamen machen werde. Aber der Weg zum Steuerrecht an sich, der war ja nicht ganz geradlinig bei mir.
Und ich stelle die Frage ja auch aus einem bestimmten Grund. Das ist nämlich genau das Thema auch der heutigen Folge. Das ist ja genau das, was du sehr leidenschaftlich auch machst. Als ich dich kontaktiert habe, Gunnar, das können wir an der Stelle einmal erzählen, habe ich das vor allem getan, weil ich dir auf LinkedIn folge und deine Beiträge bei LinkedIn schon eine ganze Weile beobachte und dann da immer mehr festgestellt habe, du machst immer mehr Videos, du klärst immer mehr auf über das Steuerberaterexamen, und zwar auf eine Art und Weise, die, wie ich fand, ist jetzt eine persönliche Meinung an der Stelle, anders ist, als man das findet beispielsweise, wenn man es einfach googelt, Vorbereitung Steuerberaterexamen, weil du mit ganz, ganz vielen Tipps kommst, von denen man erstmal so ein bisschen stutzt und sagt, das habe ich doch eigentlich immer anders gehört und das ist doch eigentlich gar nicht das, was man sonst so von diesem Steuerberaterexamen erzählt oder was man von der Vorbereitung darauf erzählt. Und an der Stelle hören wir vielleicht einfach, Gunnar, mal ganz kurz in eins deiner Videos rein.
Hier also der ultimative Leitfaden zum sicheren Durchfallen in nur 6 Schritten. Erstens der Zeitplan. Dein Zeitplan muss so vollgestopft sein, dass keinerlei Raum für Ausgleich, Pausen oder Sport bleibt. Vermeide einfach alles, was dir gut tut. Zentral ist, dass du dir so viel vornimmst, dass von vornherein feststeht, dass du das gar nicht alles schaffen kannst.
Das war jetzt einfach nur ein Beispiel, Gunnar, von dem Content, den du produzierst und den du machst. Wie bist du, und vielleicht das noch erwähnt, das machst du seit mehr als 15 Jahren. Begleitest du jetzt mittlerweile Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Weg zu einem erfolgreichen Examen? Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ja, das war reiner Zufall, muss man sagen. Also ähnlich wie der Weg zum Steuerrecht war auch der hier alles andere als vorgezeichnet. Das hat direkt nach meinem eigenen Examen angefangen, weil 2011 dann direkt, weil bei uns in der Abteilung, in der ich in Hannover gearbeitet habe, war es üblich, dass die Leute, die das Examen schon haben, Vorträge üben mit den Kandidaten, die im Folgejahr reingehen, beziehungsweise in den Folgejahren. Und ich war in einer Abteilung, wo gerade im Januar, Februar, wenn in Niedersachsen die heiße Phase der mündlichen Prüfung ist, hatten wir eine Tätigkeit, bei der wir sehr viel bei Mandanten waren und wenig im Büro. Und ich war derjenige, der die Mandate hatte, wo ich im Verhältnis noch am häufigsten im Büro war. Und dadurch hat sich das ergeben, dass ich das tatsächlich häufiger gemacht habe, dann diese Vortragsübungen als andere Kollegen, einfach weil die eben dann nicht vor Ort war. Die haben sich auch daran beteiligt. Aber wenn die natürlich nicht im Büro waren, gab es die Möglichkeit nicht. Und dann kam irgendwann der Punkt, dass ich gemerkt habe, dass mir das liegt, dass ich da auch eine gewisse Neigung zu habe. Die mündliche Prüfung fand ich auch sehr viel angenehmer als die schriftliche, muss ich sagen. Und dadurch hat sich das dann immer mehr ausgeweitet. So hat sich das ergeben.
Und das ist ja ganz spannend, weil die Tipps, wir haben es gerade so im Video oder in der Audiospur des Videos ganz kurz schon gehört, das sind ja nicht, hey, ihr müsst 7 Tage oder 6 Tage die Woche lernen, mindestens 12 Stunden am Tag. Ihr müsst 290 Übungsklausuren geschrieben haben, sonst habt ihr sowieso gar keine Chance. Sondern du gehst ja einen ganz anderen Weg. Du gehst ja einen, wie ich es jetzt beschreiben würde, sehr menschlichen Weg, auch zu sagen, hey, überlastet euch nicht.
Ja, man muss ja sagen, es gibt natürlich auch immer Kandidaten, die zu wenig tun. Das kommt vor, aber die Sache ist die haben nie Sorge, dass sie zu wenig tun. Die setzen sich deswegen nie unter Druck an der Stelle. Das heißt, für die brauche ich an dem Punkt dann nicht viel machen. Und ein größerer Teil, weil man muss sagen, in dem Beruf, die sich dafür entscheiden, für diesen Weg, sind sehr viele dabei, die sehr motiviert sind, sehr diszipliniert, auch motivierter und disziplinierter und fleißiger, als ich es damals war, wie ich ehrlicherweise zugeben muss. Und die haben tatsächlich das Problem, dass sie sich eher kaputt arbeiten in der Vorbereitung, als dass sie zu wenig tun. Und der Witz ist eben gerade die Sorge haben, dass sie zu wenig tun, das ist im Normalfall ein sicheres Anzeichen, dass sie zu viel tun, weil das sind dann meistens die derartig viel durcharbeiten, dass man die manchmal wirklich bremsen muss an der Stelle. Und das ist mir auch lange nicht so richtig klar gewesen, aber ich lerne halt immer wieder aus den Erfahrungen, aus den Gesprächen mit den Kandidaten, mit denen ich zu tun habe. Denn ich persönlich hatte kein Problem damit, dass ich zu viel gemacht habe in der Vorbereitung. Das hat schon alles gepasst. Aber aus den Fragen, die von Kandidaten dann kamen, die mich das ernsthaft dann gefragt haben, ob das, was ich denn da empfehlen würde. Und dass ich dann gemerkt habe, dass da ganz offensichtlich dann ein Bedarf an der Stelle besteht, das dann auch tatsächlich auszusprechen. Also der Gedanke war mir vorher auch gar nicht gekommen, dass man da tatsächlich was zu den Lernzeiten sagen sollte und dass die nicht zu lange gehen sollten.
Und Lernzeiten sind ja nur ein Thema. Da können wir jetzt ja, also ich kann das jedem wirklich nur empfehlen, da mal bei dir auf dem LinkedIn-Profil beispielsweise vorbeizuschauen und sich die Videos mal anzuschauen, weil ich das, wie gesagt, persönliche Meinung, aber wirklich eine ganz interessante Art und Weise finde, da heranzugehen, weil es eben nicht dieses klassische, ihr müsst noch mehr, sondern du betonst eben genau die Gegenseite, die Lernzeiten ist ein Beispiel, aber die auch sagt, hey, Übungsklausuren schön und gut, aber denkt auch dran, irgendwie einen Ausgleich zu schaffen. Geht zum Sport und weiß der Teufel was. Und so wie ich dich jetzt gerade verstanden habe, bekommst du dazu tatsächlich auch Fragen. Also so, wie gestalte ich mein Leben? Ich formuliere es mal sehr weit.
Ja, wie man sich eben organisieren soll. Die Leute tun sich damit oft schwer. Denn man muss sagen, die Freistellung, dass man dann monatelang freigestellt ist und sich dann auf so eine so umfangreiche Prüfung vorbereiten muss, das ist für die meisten die erste Erfahrung an der Stelle. Das ist eben ein Vorteil der Diplom-Finanzwirte zum Beispiel, die das eben schon vorher gewohnt sind in der Finanzverwaltung, weil die Prüfung ähnliche Züge hat, auch ähnlich lange Klausuren. Es gibt da noch wieder Unterschiede, aber im Detail, aber man muss sagen, vom Gesamten ist das was anderes, als wenn man vorher studiert hat und eben zweistündige Klausuren oder dreistündige vielleicht hatte, die darauf ausgelegt waren, dass man alles kann, was da gefragt wird. Und das ist hierbei eben ein ganz anderes Muster. Und für viele ist das eben das erste Erlebnis, wie sie da reinkommen. Und diese Art der Selbstorganisation, die ist dann auch oft nicht einfach, weil einem da auch die Erfahrungswerte fehlen und die Leute dann natürlich oft mit den Methoden reingehen, mit denen sie vorher in Schule und Hochschule rangegangen sind, die da auch oft absolut erfolgreich waren, nur eben in einem ganz anderen Rahmen. Und häufig ist dann in diesem Rahmen das genau kontraproduktiv, was sie sich da angeeignet haben an der Stelle.
Das heißt, du würdest tatsächlich sagen, so das klassische Lernen, und jetzt muss ich auch zugeben, du hast gerade auch schon gesagt, deine Vorbereitung war auch nicht, du hast auch nicht dazu tendiert, zu viel zu machen. Ich kann jetzt auch nicht wahnsinnig glänzen mit, wie bereitet man sich denn auf eine Klausur in der Schule oder in der Hochschule vor, weil das auch nie meine Stärke war. Aber du würdest tatsächlich sagen, dass das so dieses, hey, ich kann es gar nicht sagen, so dieses typische Auswendiglernen oder eben Mathe-Abitur, die alten Abiturjahrgänge durchrechnen, das ist gar nicht so richtig zielführend aus deiner Sicht.
Naja, was heißt, also auswendig lernen wird man das sowieso nicht alles können. Bestimmte Sachen, da muss man auch schauen, was man für einen Lernstil hat, weil es gibt Kandidaten, die besser damit zurechtkommen, vor allem die Schemata durchzugehen, die man da lernen kann. Es gibt andere Kandidaten, die brauchen das Verständnis dahinter, um das lernen zu können. Die müssen verstehen, was sie da machen. Das ist ohnehin im Steuerberaterexamen so ein Thema. Die Leute haben einen sehr unterschiedlichen Hintergrund, die da als Kandidaten kommen, sowohl von der Vorbildung als auch von dem, was sie vorher in der Praxis gemacht haben. Und da gibt es nicht den einen goldenen Weg für alle. Das ist schon mal so das Grundproblem dabei, dass man nicht sagen kann, das ist die eine Variante, die dann absolut wunderbar durchläuft für alle. Und genau das ist dann immer so das Problem, weil die Menschen sehnen sich natürlich danach, nach genau so einer Lösung, die dann ultimativ. Ja, ich arbeite im Moment tatsächlich gerade an einem Beitrag, wo es darum geht, ich kenne nicht den Weg, der garantiert den Erfolg bringt, aber es bringt schon sehr viel, wenn man die Wege vermeidet, die garantiert den Misserfolg bringen. Das ist so etwas, und da gehört eben genau das dazu, dass man dann zu viel macht an bestimmten Stellen, dass die Leute dann sich überarbeiten. Aber das hat eben auch einfach seinen Grund darin, dass das Examen anspruchsvoll ist und da sehr viel Angst leider verbreitet wird, auch an der Stelle. Und da hatte ich gehofft, mit meinen Beiträgen auch so ein bisschen einen Gegenpol dann darstellen zu können. Weil die Angst hilft den Leuten nicht weiter.
Das würde ich sogar verallgemeinern, sage ich dir ganz ehrlich, Gunnar, weil die Angst hat, naja, die hat ja schon einen Zweck, so evolutionär bedingt, hat ja schon einen Sinn. Also ich will gar nicht sagen, die hilft nie weiter, das stimmt nicht. Aber ich glaube, sie hilft an vielen Stellen nicht weiter in unserem Leben, weil du natürlich in Angst oder in Panik völlig andere Entscheidungen triffst und die ja wesentlich weniger durchdacht, wesentlich weniger rational sind. Und es gibt Situationen, da ist es wahnsinnig gut. Wenn der Tiger hinter dir herrennt, ist es wahnsinnig gut, nicht erst eine Viertelstunde zu überlegen, wie schnell müsste ich jetzt rennen und lohnt sich's, also, sondern zu rennen. Im besten Fall. Ja. Wobei ich glaube, man soll wahrscheinlich nicht wegrennen. Aber egal. So, man kann gar nicht sagen, es ist immer falsch. Aber in genau diesen Prüfungssituationen, und da hast du mir im Vorgespräch ja auch so ein bisschen schon von dir erzählt, ist es manchmal, und das würde ich auch aus eigener Erfahrung teilen von schweren Prüfungen, die ich so gemacht habe, ist es manchmal sinnvoller, mit einer gewissen Gelassenheit ranzugehen. Und das sitzen wir hier auch natürlich im Trockenen in einem Podcast-Studio und sagen, hey, ihr müsst da gelassen rangehen. Natürlich gehst du das nicht, wenn du da bist, ist mir auch total klar. Aber das ist schon ja irgendwie auch was, wo ich so ein bisschen hin möchte, oder?
Nicht zwingend. Also Gelassenheit würde ich gar nicht unbedingt sagen. Es reicht schon, wenn man sich von der Angst nicht beherrschen lässt. Das ist das Entscheidende. Weil, dass man da eine gewisse Angst hat und einen gewissen Druck auch verspürt, das ist ganz normal. Das braucht man auch, um die optimale Leistung dann auch abrufen zu können. Wenn man da zu ruhig ist, hilft einem das auch nicht. Mhm. Aber das Wichtige ist, dass man sich davon eben nicht kontrollieren lässt. Und das Problem ist eben, das Examen war schon immer anspruchsvoll, aber die Angst davor wird eben jetzt immer stärker angefacht, weil früher war es eben so, da kannte man nur sein eigenes Umfeld und vielleicht noch die Teilnehmer von dem Kurs, in dem man da gesessen hat in Präsenz, und dann war es das. Und heute kommt das eben durch Social Media und so weiter, das wirkt da als Brandbeschleuniger an der Stelle. Dann gibt's WhatsApp-Gruppen mit 150 Leuten, wo dann Leute morgens um 2 panisch irgendwelche Nachrichten schreiben. Und wenn man morgens aufwacht, sind da schon wieder 30 neue Nachrichten, was da alles Furchtbares ist. Und das facht die ganze Sache natürlich massiv an. Und dazu kommt natürlich, dass erstens Angst natürlich ein super Verkaufsargument ist auf der einen Seite. Und aber auch die Kandidaten untereinander natürlich dann so Überbietungswettbewerbe, die auch Social Media typisch sind, wer am längsten lernt, wer am längsten sitzt, wer die meisten Klausuren macht und so weiter, obwohl das völlig wertlos ist an der Stelle. Aber das ist eben so ein Instinkt dabei, in diese Sachen dann reinzugehen und sich da dann zu vergleichen.
Merke gerade richtig, wie das auch in mir irgendwie so tatsächlich ein bisschen was auslöst. Und jetzt bin ich der Letzte, der wahrscheinlich jemals dieses Examen schreiben wird, wenn dann aus Spaß. Also, aber das, weißt du, wenn du das erzählst und ich stelle mir gerade vor, ich habe morgens 30 Nachrichten auf meinem Handy, das ist für mich einer der ganz großen Stressfaktoren. Das macht mir wirklich Stress, und da kann es aber auch mittags um 16 Uhr sein. Das macht mir richtig Stress, wenn ich das Gefühl habe, ich habe hier gerade was vielleicht Wichtiges verpasst, und möglicherweise ist es gar nicht so, aber ich verstehe das total, dass das natürlich ein wahnsinniger Treiber ist. Und genau, wenn du natürlich dann in WhatsApp-Gruppen bist, bei Insta oder Facebook oder wo auch immer noch vernetzt bist mit möglichst vielen, dann bei LinkedIn die Beiträge liest, dann hast du vielleicht auch noch gerade 2 Klausuren geschrieben aus den Vorjahren, die nicht gut funktioniert haben. Ja, dann stehst du nämlich plötzlich da und dann wirst du doch panisch wahrscheinlich.
Ja, das ist eben genau das Problem. Die Angst wird da an viel zu vielen Stellen angefacht. Das Examen hat inzwischen fast so eine Art urbaner Mythos ja geworden, wo man dann sagen muss, ja, man muss die Kirche auch mal im Dorf lassen. Also ja, es ist eine schwere Prüfung. Keine Frage, das braucht man auch nicht kleinreden, dass man da jetzt locker durchmarschiert. Ja, ich kenne 3-4 Leute, die da locker durchmarschiert sind, aber das sind auch Leute, ich halte mich jetzt selbst nicht für blöd, aber da steht man dann staunend daneben, was die da so abreißen, kognitiv. Aber es ist kein einfaches Examen, aber es ist eben machbar. Und das Problem ist, was ich eben so belastend finde dabei und weshalb ich da versuche, auch so ein bisschen gegenzuarbeiten: wenn jemand das tatsächlich fachlich nicht hinbekommt, ist das zwar sehr bedauerlich, aber da kann man dann in dem Moment nur begrenzt viel machen. Aber das Problem ist, dass tatsächlich relativ viele Kandidaten aus meiner Sicht daran scheitern, dass sie sich das Leben selbst schwerer machen, als es sein muss. Und die durchfallen, obwohl sie eigentlich nicht durchfallen müssten, obwohl sie fachlich eigentlich sehr gut sind. Und das ist tatsächlich ein Phänomen, dem man da sehr oft begegnet, weil die Leute tatsächlich ihre gesamte Energie auf die Vorbereitung setzen und für die eigentlichen Klausuren dann am Ende sind. Das ist ein ganz verbreitetes Phänomen, was man da regelmäßig erlebt.
Du meinst jetzt tatsächlich im Sinne eines Sportlers, einer Sportlerin, die quasi trainieren auf den Wettkampf hin,
ja,
und am Wettkampftag aber platt sind, also tatsächlich genau. Verglichen damit?
Ja, das hat man ganz regelmäßig. Also ich habe zum Beispiel mit einer Kandidatin mal gesprochen, die hat sich 2 Monate lang zu Hause eingeschlossen und hat jeden Tag von irgendwie 8 oder 9 bis 23 Uhr gelernt und ist überhaupt nicht aus dem Haus gegangen, wo man sagen muss, damit macht man sich eben selbst kaputt. Die hat jede Ablenkung vermieden und so weiter, immer nur darauf fokussiert. Und ironischerweise ist genau das dann kontraproduktiv. Da ist man dann eben am Ende, wenn man im Oktober ankommt.
Hey, das ist so, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo das war, aber diesen Vergleich mit dem Sportler, mit der Sportlerin haben wir hier im Podcast vor nicht allzu langer Zeit schon mal bemüht. Und ich finde den auch an der Stelle wieder richtig, richtig gut, weil nichts schlechter, als dass du dich auf die Olympischen Spiele vorbereitest, oder jetzt haben wir Fußball-WM, du trainierst auf genau diesen Höhepunkt hin und übertreibst es aber und bist zum eigentlichen Event platt. Das ist die größte Katastrophe, die dir als Sportler, als Sportlerin passieren kann, glaube ich. Und das gilt es ja absolut zu vermeiden. Und jetzt klingelt das bei mir gerade so ein bisschen, weil was machen Sportlerinnen und Sportler, um das zu vermeiden? Ruhephasen, Pausen, das mit einplanen ins Training. Und das ist ja genau dein Credo auch ein bisschen.
Ja, im Sport heißt es immer, Profis machen Pausen, nur Amateure trainieren durch. Und genau das erlebt man hier auch regelmäßig, dass sich die Leute komplett kaputt machen in der Vorbereitung, was aber eben auch durch diese Angst getrieben ist.
Ja, ja klar, das ist ja schon verständlich.
Ja, weil man erlebt zwei Phänomene, die man da immer wieder hat. Erstens behandeln die Leute das wie so eine Art Ablasshandel. Das heißt, sie haben das Gefühl, wenn sie genügend Zeit und Geld und Energie reinstecken, dann haben sie sich das Examen irgendwie verdient. Mhm. Aber dummerweise funktioniert das so nicht. Im Oktober wird keine Strichliste geführt, wie viele Nächte man durchgelernt hat und was man alles geopfert hat und wie viele Kurse man besucht hat. Dafür gibt es keine Zusatzpunkte. Das interessiert keinen Menschen. Das ist völlig für die Katz an der Stelle. Und das andere ist, dass sie sich eben tatsächlich darauf vorbereiten, nicht darauf zu bestehen, sondern ganz viele glauben eigentlich nicht, dass sie es bestehen können. Und die bereiten sich darauf vor, dass sie sich nichts vorzuwerfen haben, wenn sie nicht bestehen. Und das ist aber genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich erreichen sollten. Weil die Sache ist natürlich die, wenn dein Umfeld sieht, dass du völlig fertig bist, dass du monatelang dich völlig verausgabt hast, dann sagen die natürlich, ja, mehr hätte man nicht tun können.
Ja, klar.
Ja, doch, man hätte sich intelligent vorbereiten können. Das hört man auch an den Formulierungen, weil genau diesen Vergleich mit dem Sportler, den du eben gebracht hast, im September, so einen Monat davor, hört man von ganz vielen Kandidaten den Satz, ich habe nur noch 4 Wochen, jetzt muss ich den Schlussspurt einlegen. Wo man sagen muss, das macht überhaupt keinen Sinn. Der erste Prüfungstag im Oktober ist die Startlinie. Kein Sportler würde auf die Idee kommen, einen Schlussspurt zur Startlinie einzulegen. Das wäre völlig absurd, wenn man da bei Olympia stehen würde und da stehen alle an der Startlinie zum 100-Meter-Lauf und mit einem Mal kommt da jemand ins Stadion gesprintet und rennt wie ein Irrer zur Startlinie, dann würde niemand sagen, oh, das ist super, das wird jetzt im Rennen gleich richtig gut laufen. Da ist das allen Leuten klar. Aber beim Examen, da glauben die Leute offenbar, Hauptsache, sie können dann erzählen, dass sie sich da völlig verausgabt haben. Aber das ist ja nicht das Ziel der Übung.
Und ich glaube, das ist der schönste Vergleich, den ich jemals gehört habe, Gunnar. Weil ich mir das gerade richtig bildlich vorstelle, egal wer es ist, welcher Sprinter, welche Sprinterin dahin geschossen kommt, der Schweiß läuft schon rund. Also es ist völlig richtig. Niemand würde das so tun. Niemand. Das ist völlig klar.
Ja. Und man muss sich das mal angucken. Also wenn man die Leute erlebt, manche merken das auch im Nachhinein, wenn sie sich da mal Bilder angucken, die gemacht wurden kurz vorm Examen, wo sie dann aussehen, als wollten sie sich gerade für einen Film als Graf Dracula bewerben oder sowas, mit Augenringen, die hätten sie an ihr Auto als Reifen schrauben können, wo man dann sagen muss, ja, in dem Zustand ist es kein Wunder, wenn es nicht funktioniert dann, weil du warst völlig am Ende, als du da reingegangen bist. Und vor allem muss man sich ja dann überlegen, dann sind das 3 Tage, 6 Stunden, in der man maximale Leistung bringen kann. Was erlebt man regelmäßig? Auch die Leute, die noch nicht komplett am Ende sind, sondern nur halb am Ende, wenn sie da ankommen, da fällt die Leistung dann am 3. Tag mit einmal massiv ab, weil sie so fertig sind durch das, was sie da noch leisten mussten, dass sie da gar nicht mehr alles bringen können. Und ich habe regelmäßig Kandidaten gehabt, bei denen wäre der 3. Tag von ihrer Vorbildung und so weiter eigentlich ihr stärkster gewesen, die mir anschließend gesagt haben, also ich war so durch an dem Tag, ich konnte gar nicht mehr das abrufen, was ich eigentlich kann. Und das ist natürlich das Ärgerlichste überhaupt. Weil wenn man etwas wirklich nicht kann, ja, das ist auch ärgerlich. Aber wenn man es eigentlich kann und man bekommt es da nicht hin, das ist natürlich das Schlimmste überhaupt.
Das finde ich auch ganz bitter. Jetzt, geh nochmal ganz kurz zurück auf dieses Beispiel, das du gerade gemacht hast, weil das gefällt mir auch sehr, sehr gut, so mit dem Umfeld. Und das Umfeld, ich glaube nämlich, dass genau das der Effekt ist. Die sagen mehr, das kennt man auch. Ich habe dir gerade erzählt, ich war jetzt hier in den Dolomiten bei so einem Lauf. Und es ist interessant, weil auch da, wenn ich mich auf so einen Lauf vorbereite, sagt das Umfeld natürlich dann auch, ja, du hast dich so gut vorbereitet, wie du konntest und so weiter. Das ist ja, was man zurückgemeldet bekommt. Zeitgleich stelle ich mir aber auch deine Rolle oder auch die Rolle des Umfelds wahnsinnig schwer vor. Weil wenn du mir dann zum Beispiel in so einer Situation sagen würdest, ja Flo, du musst auch mal Pausen machen, denk dran mal an Erholung, dann würde, glaube ich, mein eigener Stress, den ich wieder habe,
dazu führen, dass ich dir sage, auf gar keinen Fall, ich kann keine Pausen machen, was redest du für einen Blödsinn? Und das ist ja aber genau die Rolle, in der du bist. Also du versuchst, diese Information irgendwie dahin zu kriegen, triffst ja aber auf Leute, die dafür eigentlich wahrscheinlich gar nicht empfänglich sind gerade, oder?
Das ist tatsächlich ein regelmäßiges Problem, das man hat, da dann durchdringen zu können an der Stelle. Was da hilft, sind dann manchmal Beispiele von anderen, die das direkt vor ihnen dann gemacht haben und was die erlebt haben. Aber was man tatsächlich erlebt, regelmäßig sind Kandidaten, die sich komplett isolieren, die sich abschließen von allem und nur mit den Stimmen in ihrem eigenen Kopf und ihren WhatsApp-Nachrichten alleine bleiben. Und das läuft fast immer vor die Wand, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist so der Erfahrungswert, weil da dreht sich die Spirale dann immer schneller an der Stelle. Weil das Problem ist, die überlasten sich, die schreiben zu viele Übungsklausuren und dann kommt natürlich auch nicht das raus, was sie sich erhoffen. Und dann schlafen sie noch weniger, lernen noch mehr, machen noch mehr Übungsklausuren. Das Problem ist, wenn man in der Sackgasse ist, hilft schneller Laufen nicht. Dann schlägt man schneller hinten an der Wand an. Und das Problem ist aber tatsächlich, da durchzudringen, weil genau die Methoden, die sie anwenden, haben ja vorher immer funktioniert. Und deshalb habe ich zum Beispiel ja auch das eine Video mit dabei, wo ich es dann einfach mal mit Sarkasmus versucht habe, mit dem Video, wie man sicher durchfällt im Examen.
Ja, ja.
Und dann genau die Punkte, habe ich jetzt übrigens gerade noch ein Nachfolgevideo für eine Abkürzung zum sicheren Durchfall, das in eine ähnliche Richtung geht, weil man da dann hoffen kann, dass es dadurch dann den Leuten zumindest ein bisschen klar wird. Aber tatsächlich, das ist ein großes Problem, weil die Ironie ist ja, das, was sie kaputt macht, sind an sich positive Eigenschaften, nur im Übermaß.
Ja, total.
Wie Paracelsus so schön gesagt hat, die Dosierung macht das Gift. Und genau Fleiß, Disziplin, Motivation und so weiter, genau damit machen sie sich kaputt. Und das sind ja an sich positive Eigenschaften. Das ist ja auch alles schön an der Stelle. Und da ist es zu viel dann.
Mir hat ein Trainer mal gesagt, die beste Eigenschaft oder die größte Stärke, sowas, die größte Stärke wird übertrieben zur Schwäche. Und das ist natürlich genau der Punkt. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist für mich die perfekte Definition eines Teufelskreises. Du hast nicht die Ergebnisse mit der Zeit, die du investierst. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das menschliche Gehirn, was dann passiert. Und wir Menschen ziehen den Schluss, okay, ich muss noch mehr tun, du hast das gesagt, schlaf noch weniger. Und es kann ja nur nach unten führen. Das kann nur nach unten führen. Und wenn wir jetzt hier so reden, und egal, wen wir jetzt in dieses Gespräch mit dazu holen, der nicht in der Prüfungsvorbereitung steckt, der würde das, glaube ich, bestätigen. Und die würden sagen, ja, das ist so. Aber wenn du natürlich in diesem Tunnel drin bist, der eben, wie du es vorhin schon gesagt hast, auch dominiert ist von Angst und Panik, dann kommst du da nicht raus. Ja. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit, irgendwie es zu schaffen, da durchzudringen, jetzt an deiner Stelle, aber auch an Stelle der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu sagen, ich muss da raus und ich muss heute Abend, wir haben gerade ein bisschen über das Wetter gesprochen auch eingangs, ich muss heute Abend nochmal ein bisschen in die Sonne, die gerade scheint. Das ist wichtig.
Ja, das ist, das unterschätzen die Leute häufig, was das für einen großen Unterschied macht, wie groß der Effekt selbst von einem 10-Minuten-Spaziergang im Grünen zwischendurch mal sein kann. Das Examen wird eben so aufgebauscht zu so einer unüberwindlichen Hürde, dass viele Kandidaten auch gar nicht wirklich daran glauben, dass sie gut genug sind, um das zu bestehen. Und das merkt man dann auch, dass sie ganz viel über externe Faktoren sprechen, ob das ein gutes Jahr wird oder ein schlechtes Jahr oder ähnliches. Also sie glauben gar nicht, dass sie der entscheidende Faktor sind, sondern dass das höchstens, wenn extern noch alles gut läuft und alles dazukommt, dass es dann klappen kann. Und gerade wenn man eben glaubt, dass man eigentlich nicht gut genug ist, dann versucht man das eben über dieses Übermaß an Leistung dann irgendwie zu kompensieren. Und ironischerweise ist das dann Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Das ist dann genau das, was man dann regelmäßig erlebt.
Ja, das klingt für mich super plausibel, weil ich kann das auch wieder aus eigener Erfahrung sagen. Da sprechen wir dann überwiegend von Marathonvorbereitung oder so und du bist dann mal eine Woche oder ich bin dann mal eine Woche krank geworden und genau das kickt bei mir. Genau das, was du gerade beschrieben hast, kickt bei mir, dass ich denke, scheiße, diese Woche fehlt mir, ich muss die irgendwie wieder reinholen. Also machen wir nochmal ein Intervall mehr. Und mittlerweile habe ich das natürlich auch geschafft und weiß, dass das totaler Quatsch ist, sondern dass diese Woche, die ist verloren, so, fertig, aus. Das akzeptieren wir jetzt und dann geht es halt ganz normal weiter im Training.
Lustig, dass du das sagst. Das neue Video, das ich gemacht habe, geht genau um Krankheit in der Vorbereitung. Okay. weil das dann auch genau so ein Thema ist, dass man dann regelmäßig hat an der Stelle. Ja, dass die Leute dann tatsächlich zu viel machen. Während es auf der anderen Seite eben das Problem ist, was gerade den guten Leuten eben Schwierigkeiten macht, weswegen die sich auch so kaputt arbeiten. Das sind Klausuren, in denen man nicht alles können kann. Das ist auch so ausgelegt von vornherein. Das ist auch zum Glück nicht erforderlich, um die zu bestehen. Aber das Problem ist, gerade die sehr guten Leute sind es ja gewohnt, immer alles zu können. Und hierbei sollen sie dann mit einmal mit unvollständigem Wissen das Ganze schreiben. Und das ist eben eine ganz andere Herangehensweise, an die sie sich dann erst gewöhnen müssen. Und für sie fühlt sich alles unter 100% wie eine Niederlage an. Und im Steuerberaterexamen ist man mit 50%, also der 4-0, ist man im derzeitigen Schnitt je nach Jahr schon so bei den besten 25-33% dabei.
Du hast gesagt, das Wesentliche ist eigentlich, sich nicht von der Angst erfassen zu lassen. Wie schaffst du das zu vermitteln? Was sind deine Ansätze? Oder wie schaffe ich es auch als jemand, der sich gerade vorbereitet auf die Prüfung möglicherweise, mich nicht von genau dieser Angst erfassen zu lassen?
Ja, wie gut man das schafft. Also ich bin schon froh, wenn ich es in Teilen schaffe, weil man muss ehrlicherweise sagen, also ich gebe mich da auch keinen Illusionen hin, was man erreichen kann und was nicht. Deshalb habe ich zum Beispiel auch mit Videos angefangen, mit dem Video eben, wo man das Ganze mal umdreht, mit der sarkastischen Variante und so weiter, in der Hoffnung, dass man damit dann mehr erreicht, weil man braucht sich da keine Illusionen hingeben, man erreicht immer nur einen Teil, bestenfalls. Mhm. Und mein Ansatz ist da aber ganz einfach, wenn ich nur einen dabei habe, dem ich dabei weiterhelfen kann, dann ist es schon besser als vorher. Und ich versuche da auch immer wieder neue Varianten reinzubringen und auch durch Wiederholung und so weiter den Leuten das klar zu machen, weil sonst hat man es auch oft, dass die Leute sich das anhören, nicken und sagen, ja, stimmt. Und dann fällt ihnen auf, oh verdammt, ich habe die Klausur von gestern noch nicht nachgearbeitet und dann ist das sofort wieder vergessen und dann ist man im Strudel direkt wieder drin. Die Leute, die es bestanden haben, da ist es natürlich oft so, die wollen dann immer gern mal ihre eigene Heldengeschichte erzählen und je schlimmer sie das Jahr beschreiben und ihre Prüfung, desto größer ist der Erfolg, dass sie es geschafft haben. Die Leute, die es nicht geschafft haben, die wissen natürlich, dass es völlig unmöglich war, das überhaupt zu bestehen. Und das facht die Angst dann natürlich an und dann ist es eben mit das beste Verkaufsargument in dem Bereich leider auch, dass man den Leuten natürlich damit immer noch mehr verkaufen kann, dass man die Angst eben entweder anfacht oder zumindest nicht absenkt an der Stelle, dass die immer das Gefühl haben, das muss ich unbedingt noch machen, damit ich eine Chance habe zu bestehen.
Ja, die Gründe, finde ich, hast du gut genannt. Das ist ja genau, was du sagst. Also da haben wir über ganz viele Faktoren heute schon gesprochen. Da kommen unterschiedlichste Faktoren eben zusammen. Tagesform, und die kann auch mal schlecht sein, völlig klar. Da kommt dann zum Tragen, bin ich fit, bin ich ausgeruht? Habe ich vielleicht genau diese, ich nehme das Wort trotzdem nochmal, diese Gelassenheit, mich zumindest nicht von der Angst dominieren zu lassen, und schaffe ich das in der Prüfung zu sagen, okay, ich sitze jetzt hier die nächsten 6 Stunden, 3 Tage lang und mach einfach, was ich kann. Und das steht am Ende auf diesem Papier. Und mehr ist es aber halt nicht. Mehr wäre nicht möglich gewesen. Also das sind ja wirklich ganz, ganz viele Faktoren. Und das ist total klar, dass die Übungsklauseln da keine sind. Zeitgleich sind sie natürlich in der Vorbereitung das, was dich am ehesten in diese Situation bringt. Und deswegen auch das natürlich total nachvollziehbar. Aber irgendwie auch da natürlich ein völlig falscher Schluss, den man irgendwie zieht als Mensch.
Ja, ist es naheliegend, dass gerade, wenn die Angst so groß ist, die Leute nach Wundermitteln suchen.
Ja, natürlich. Ja.
Und dann ist es eben bestimmte Kursanbieter oder bestimmte Kursformate oder bestimmte Arten, was zum Beispiel auch ist, dass dann diskutiert wird über bestimmte Arten von Gesetzestexten, wie diese Bücher aufgebaut sind, dass dann zum Beispiel die Handbücher aus der Finanzverwaltung, das AO-Handbuch ist ja immer so ein Klassiker, dann immer als Wundermittel dann angepriesen werden. Und wo man aber sagen muss, diese ganzen Sachen können nie das halten, was sie versprechen. Das ist eben genau die Sache. Und es ist absolut naheliegend, dass die Leute nach so etwas suchen. Aber es hilft ihnen leider nicht weiter und es lenkt sie von dem ab, was eigentlich relevant wäre.
Mir kommt gerade so ein Nebengedanke, dass es eigentlich, sprechen wir da so, glaube ich, auch hier wieder über so ein ganz urmenschliches Phänomen, dass man eben, genau wie du es beschrieben hast, je schlimmer die Krankheit, je schlimmer das bevorstehende Szenario, desto eher suchen wir nach Wundermitteln, die es aber in der Vergangenheit selten gegeben hat, glaube ich. Also ja. Das ist einfach, ja, die wird es nicht geben, gerade jetzt, wenn wir über diese Prüfung sprechen.
Aber die Frage ist eben immer, bereitet man sich auf das Bestehen des Examens vor oder bereitet man sich darauf vor, dass man eine gute Geschichte zu erzählen hat, wenn man nicht besteht? Und das ist nicht dasselbe. Es ist sogar diametral entgegengesetzt, weil bei dem einen bereitet man sich auf das Durchfallen vor. Und häufig ist das auch so ein psychologischer Schutzmechanismus, dass man dann sozusagen die sagen kann, ja, ich habe mir ja nichts vorzuwerfen, ich hätte nicht noch mehr lernen können und so weiter. Und jetzt kommt es, der funktioniert aber nicht mal besonders gut, weil wenn man durchfällt, ist es trotzdem Mist.
Wenn wir nochmal so auf, weil ich das einen sehr schönen Ansatz finde, Gunnar, auf dein Video schauen. Angenommen, wir erreichen hier gerade wirklich alle, die sich auf die Prüfung gerade vorbereiten. Was sind deiner Meinung nach sichere Wege, um durchzufallen?
Schlaf ist ein absolutes Thema. Pausen und Ausgleich, die Lernzeit, die man pro Tag hat. Vor allem, dass man auch schaut, dass man nicht zu lange lernt, bevor man schlafen geht. Das ist auch immer so ein Thema. Die Leute lernen dann und gehen dann anschließend direkt schlafen. Das funktioniert nicht besonders gut, um es mal so zu sagen. Und dass sie eben Ausgleich haben, dass sie an die frische Luft kommen zwischendurch, dass sie Bewegung haben. Das muss nicht zwingend Sport sein, aber Sport ist natürlich eine gute Möglichkeit, aber auch ein Spaziergang hilft schon viel. Dass man auch mal mit Leuten redet, die nichts mit dem Examen zu tun haben. Dass man sich vor allem auch von Leuten fernhält, die nur Panik verbreiten. Das ist auch immer so ein großes Problem, weil die auch gerade die Leute, die einem immer nur Energie entziehen an der Stelle, immer nur in die Richtung reden, wie furchtbar das alles wird und was man da alles noch machen muss, das bringt einen eben nicht weiter. Und das Wichtige ist vor allem, sich mit sich selbst zu vergleichen, nicht mit anderen, denn entscheidend ist am Ende nur die eigene Leistung, nicht was die anderen machen, das spielt dabei keine Rolle. Und wenn man auf die eigene Leistung nicht schaut, dann sieht man die Fortschritte oft auch nicht. Das ist auch so ein Thema, dass die Leute dann immer nur das Negative sehen und dann gar nicht sehen, wo sie tatsächlich schon Fortschritte gemacht haben in bestimmten Punkten. Das ist immer ein ganz großes Problem, was tatsächlich auch durch die Umstände forciert wird, weil bei den Noten, die vergeben werden, bei den Übungsklausuren, gibt es bei den unteren Noten sehr breite Spannen. Also die 5.0 zum Beispiel geht von, ich glaube, 39,5 bis 30 Punkte runter, also von 30 bis 39,5. Und dann sehen die Leute nur, ich hatte beim letzten Mal eine 5.0, ich habe diesmal eine 5.0, dass das eine 31 und das andere 38 Punkte waren. Und dass das ein Riesenunterschied und ein großer Fortschritt ist, das geht dann oft unter an der Stelle, weil man dann nicht so drüber nachdenkt. Und ein weiteres Thema, das man hat, man macht ja auch immer wieder neue Themen auf in der Vorbereitung. Das heißt, nur weil ich in demselben Fach die nächste Klausur schreibe, ist das ja nicht derselbe Stoff. Und da gehen die Leute dann oft ran, ja, bei der letzten Klausur hatte ich ja keine so gute Note, jetzt auch noch nicht, dann habe ich mich ja nicht verbessert, wo man sagen muss, ja, aber von dem, was du in der anderen Klausur geschrieben hast, ist hierbei fast nichts abgefragt worden. Es ist ja nicht so, dass du in demselben Stoff jetzt nochmal eine nicht so gute Note bekommen hast, sondern das ist ja was ganz Neues an der Stelle. Und gerade bei der Länge der Vorbereitung muss man eben sagen, man wird da nie nur gute Tage haben. Das ist einfach so. Mhm. Allein schon, wie du vorhin auch gesagt hast, tagesformbedingt und ähnliches. Es kann, also ich kenne so gut wie niemanden, bei dem das ein einziger Triumphzug ist, die Vorbereitung, wo monatelang alles nur super läuft und dann kommt das Examen und das wird dann auch super. Und genau da muss man eben aufpassen, weil da hilft einem eben dieser Ausgleich, diese Pausen, da wieder rauszukommen. Aber gerade wenn es schlechter läuft, ist der Instinkt der Leute weniger Pausen und weniger Ausgleich.
Ja, mir ist hier gerade, also du hast gerade nochmal mich schön in meine Schulzeit zurückversetzt. Das war an der Stelle, als du gerade gesagt hast, man muss sich auch von den Leuten fernhalten, die Panik verbreiten. Das war immer so mein Albtraum in der Schule. Glaube ich, kennt auch jeder und jede. Es gibt so zwei Lager in der Schule immer. Es gibt so die, die vorm Klassenraum noch sitzen, bevor man eine Klausur schreibt, mit aufgeschlagenem Buch, die nochmal irgendwas rechnen in Mathematik oder sich nochmal die letzte Auswertung der Gedichtanalyse anschauen, die man im Deutschunterricht besprochen hat. Und diese Leute waren immer die Endgegner Gegner für mich, weil ich derjenige war, der da morgens dazu kam und nicht mal wusste, dass wir eine Klausur schreiben oder sowas. Und das hat mich plötzlich in Stress versetzt, dass die da so einen Stress hatten. Und das ist total der Effekt, der da, glaube ich, auch greift. Da hast du mich gerade richtig schön in meine eigene Schulzeit zurückgeworfen. Und das Wort, das ich mir gerade aufgeschrieben habe, ist Fokus. Weil bei den ganzen Sachen, über die wir heute gesprochen haben und auch was du jetzt gerade nochmal so wunderschön ausgeführt hast, geht es doch wirklich darum, den Fokus zu halten. Und zwar den Fokus auf dem Leben. Und zwar der Gesamtsituation im Leben und nicht nur auf der Klausur und ich glaube oder auf dem Examen. Und interessanterweise glaube ich, das gilt nicht nur für das Steuerberaterexamen, sondern es gilt, glaube ich, das können du und ich uns jetzt genauso auf die Fahne schreiben, weil genau diesen Fokus zu halten und zu sagen, ich muss auch mal rauszoomen, was ist links und rechts von der Tätigkeit, die ich gerade noch mache? Was passiert da? Und das irgendwie im Gleichgewicht zu halten, das ist wahrscheinlich die ganz große Challenge.
Ja, vor allem, weil unser Gehirn genau diese Phasen eben auch braucht, um das überhaupt verarbeiten zu können. Weil die Ironie ist dabei, dass die Leute, das hört man dann immer schon, wenn die Kandidaten dann an der Wortwahl, die sie haben, ich muss mir mal eine Pause gönnen, wo man sagt, nee, die Pause ist essentielle Voraussetzung, damit du vernünftig vorbereitet sein kannst. Das ist eine zwingende Voraussetzung dafür, das Examen zu bestehen. Das ist nichts, was man sich mal gönnt. Das ist schon, daran merkt man schon die Herangehensweise, dass die in die falsche Richtung geht. Und dann natürlich auch immer, was man heute natürlich auch oft hat, dass die Leute glauben, dann jede freie Minute nutzen und optimieren zu müssen und dann selbst beim Spaziergang durch den Wald oder am See oder sowas noch einen Podcast mit Steuerthemen dann auf den Ohren haben oder sonst was, wo man sagen muss, nee, dein Gehirn muss auch mal abschalten. Denn genau diese Ruhephasen braucht man, das kennt man ja auch selbst. Wenn man tatsächlich dann mal eine Sache länger sich damit beschäftigt hat, vielleicht auch an der Stelle festhängt und man dann mal rausgeht und mal tatsächlich eine Stunde nichts macht und das Gehirn im Leerlauf ist, mit einem Mal ploppt dann die Antwort bei vielen Dingen mit einmal hoch, mit einmal werden einem die Zusammenhänge klar, weil erst dann überhaupt der Freiraum da ist, wenn man da permanent neu raufschaufelt, dann gibt es diese Möglichkeit eben nie und das erlebt man dann auch oft.
Definitiv eine der Sachen, die ich in meinem Studium aus Psychologie mitgenommen habe, ist genau das, was du sagst, abwenden vom Problem. Und ich habe es erst heute Morgen wieder erlebt. Ich wollte mir eine Notiz ins Handy machen, habe das Handy vor mir und vergessen, was ich mir aufschreiben wollte. Großer Klassiker in meinem Leben. Und ich habe überlegt, als ich da am Tisch saß und überlegt und überlegt und ich kam nicht drauf. Und dann habe ich das Handy weggelegt und dachte, ja gut, ich muss jetzt los, ich gehe jetzt Zähne putzen. Und während des Zähneputzens fällt mir plötzlich wieder ein, ich wollte die Spachtelmasse da noch draufschreiben. So, es ist wirklich so, dieses Abwenden vom Problem, von der Thematik, führt in ganz vielen Fällen zu genau diesem Effekt, dass es mir wieder einfällt oder dass ich plötzlich auch auf eine Lösung komme, auf die ich vorher nicht gekommen wäre.
Ja, genau das, das ist es auch, dass man dann tatsächlich, wenn man sich da drin verbeißt und versucht, das krampfhaft dann irgendwie hinzubekommen, dass es dann tatsächlich immer schlechter funktioniert und erst wenn man dann an der Stelle loslässt und dann auch mal dem Gehirn den Freiraum gibt, sich damit zu beschäftigen, dann wird es tatsächlich besser. Und das sehe ich genau wie du, das ist nicht auf das Steuerberaterexamen beschränkt, das ist tatsächlich ein generelles Thema.
Vielleicht so in Richtung Abschluss blicken, Gunnar. Jetzt haben wir ganz viel drüber gesprochen, dass du Beiträge schreibst. Wir haben die Videos angesprochen. Ich sag's nochmal, die verlinken wir, die zwei, über die wir jetzt, also das eine, das wir gehört haben und das andere mit den Wegen zum Misserfolg, verlinken wir auf jeden Fall auch mal in den Shownotes, dass man da direkt mal draufklicken kann. Lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen. Über Beiträge haben wir gesprochen, über Videocontents, über LinkedIn und so weiter. Wenn aber jetzt Leute in der Examensvorbereitung sind, wie kommen die an dich ran? Wo bietest du deine Leistung, sage ich mal, an? Wie erreicht man dich?
Ja, das ist tatsächlich hauptsächlich über LinkedIn. Bei unseren internen Kandidaten, da haben wir natürlich auch haben die natürlich auch die Möglichkeit, mich anzusprechen. Aber ansonsten bei Instagram bin ich auch.
Du hast ja nicht nur selbst dieses Examen gemacht, davon können ja ganz viele berichten, sondern du sammelst ja seit ganz vielen Jahren, seit mehr als 15 Jahren, genau diese Erfahrungen, diese Erlebnisse. Ich erinnere mich an ein Beispiel von einem LinkedIn-Beitrag, das kommt mir jetzt gerade nochmal so in den Sinn, da ging es um die Hochzeit der Schwester. Meine Schwester heiratet im Juli, kann ich da hin oder nicht? Wo ich jetzt aus meiner Perspektive sage, was? Das kann ja gar keine Frage sein. Aber davon profitieren, und das sind ja genau diese Beispiele, die du eben auch massenhaft hast, an denen man das auch sehr schön veranschaulichen kann. Das heißt, jeder, der mal nachfragt oder jede, die nachfragt, lohnt sich doch total wieder für die ganze Community.
Man geht ja immer erstmal von sich selbst aus und man hat ja nicht alle Erfahrungen selbst gemacht. Und da kommen dann, gerade durch diese Fragen, kommen dann auch Themen hoch, an die man selbst sonst gar nicht gedacht hätte, an dem Punkt. Und das sehe ich auch tatsächlich als sehr hilfreich an, dass man da dann die Themen dann auch da für eine größere Masse dann nochmal unterbringen kann. Was ich den Kandidaten immer mitgeben möchte, ist, dass ihnen klar sein muss, sie können die Verantwortung für Examen nicht abgeben, an niemanden. Ja. Und das sollten sie auch gar nicht wollen an der Stelle, weil es ist ihr Examen, es ist ihre Leistung, am Ende ist es auch ihr Erfolg. Und das bedeutet aber auch, dass ihnen immer klar sein muss, der Einzige, der als einziges Ziel hat, dass sie bestehen, sind immer sie selbst. Ja. Und das muss ihnen klar sein, bei dem, wie sie da vorgehen. Weil es gibt viele hilfreiche Angebote, das ist alles wunderbar. Aber ihnen muss immer klar sein, was für sie selbst gut ist, das können sie am Ende immer nur selbst entscheiden. Und das kann ihnen niemand anders abnehmen an der Stelle.
Ja, ich finde, das trifft's wirklich gut. Das ist am Ende was, wo du als Person für dich entscheiden musst, was hilft mir und wie schaffe ich es da irgendwie durch. Und ich finde, eine Botschaft, die du heute auch gesendet hast, ganz wichtig. Es ist schwer, da machen wir uns alle nichts vor, aber es ist machbar. Und ich glaube, mit dem Gedanken darf man da durchaus auch mal rangehen.
Auf jeden Fall.
Gunnar, dann darf ich mich an der Stelle ganz, ganz recht herzlich bedanken. Ein Thema, das wir noch nie aufgemacht haben hier in Verhört und das für mich aber wirklich wahnsinnig spannend war, eben, ich habe es schon eingangs gesagt, weil ich auch großer Fan deiner Contents bin, weil ich finde, dass die in die genau richtige Richtung gehen, auch das mal zu beleuchten und auch zu sagen, Leute, wir wissen, es ist schwer, aber es ist machbar. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, da heute mal mit mir drüber zu sprechen.
Vielen Dank, Florian. Es war eine Freude, dabei zu sein.
Und dann sage ich an der Stelle, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Das war Verhört, Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.